Mich macht der Klimawandel trauriger in meiner Berliner vierten Stock-Stadtwohnung, wenn ich da unten auf den heißen Asphalt schaue. Das ist für mich irgendwie so eine theoretische, bedrohliche Angelegenheit. Und ich fühle mich selber so ein bisschen fragmentiert und hilflos, weil was kann ich denn tun? Die Probleme sind so groß, ich bin so klein. Wenn du in den Wald gehst, dann bist du aber einer Quelle angedockt. Und das ist die gleiche Quelle des Baumes, und der du entspringst und du weißt, was du schützen willst, während du gleichzeitig genährt wirst von der Natur selber.
In der heutigen Episode von Unterwegs mit dem DB Mobil Podcast spreche ich mit Benno Fürmann. Wir haben natürlich über sein neues Buch gesprochen, Unter Bäumen, und wir haben natürlich darüber gesprochen, was in so einem Wald alles passiert. Wir sprechen aber auch darüber, was so mit ihm und seiner Tochter alles passiert, denn die beiden pflegen ein echt, wie er sagt, tightes Verhältnis miteinander. Und wir sprechen über... Nein, das verrate ich nicht. Das ist jetzt mein Cliffhanger, den ich euch mitgebe. Viel Spaß bei der Episode mit Benno Fürmann bei Unterwegs mit.
Also, wir sitzen in der Bahn, mir gegenüber ein grandioser Gast, das kann ich jetzt schon mal verraten, Benno Fürmann.
Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag. Geht's dir gut?
Es geht, es war ein bisschen spät gestern, ich hatte eine Lesung und danach gab es noch, wie man so schön sagt, einen Umtrunk.
Ja.
Und der war dann relativ lecker, deshalb gab es dann noch einen zweiten und einen dritten Umtrunk, also mehrere Umtrünke. Und insofern baue ich mich da gerade wieder auf. Ist gerade ein bisschen krass getaktet und ich habe das mal genossen gestern, mich ein bisschen zu zerstreuen zwischen der ganzen Arbeit. Insofern, ja, mir geht's gut.
Was ist denn der favorisierte Umtrunk von Benno Fürmann?
Barolo.
Oh, also bist ein Weinfan.
Ich bin Weinfan, genau. Cocktails mag ich eigentlich gar nicht.
Ich habe mir gedacht, du bist hundertprozentig ein Typ, wenn man den fragt, wie es ihm geht, kommt kein alles gut oder gut, sondern du sagst was dazu.
Je nach Laune mal mehr, mal weniger, ja. Aber wenn es mir richtig gut geht, dann sage ich das auch.
Wir sitzen jetzt hier in der Bahn und haben ein Abteil für uns. Du hast die Fahrtrichtung mit der Fahrtrichtung den Platz gewählt. Ich hätte genau das Gleiche an deiner Stelle getan, deswegen schon mal Glückwunsch dafür.
Wir können auf halber Strecke Platzwechsel machen, wenn du möchtest.
Das machen wir. Wo fährst du hin?
Nach Hamburg. Da drehe ich heute. Nachts.
Nackt oder Nacht?
Nachts.
Achso, das andere wäre auch interessant
gewesen. Ja, ich habe das auch im Doppelpack nackt, nachts habe ich auch schon gemacht. Mache ich heute aber nicht. Ist zumindest nicht mein Plan.
Wer weiß, was der Barolo noch alles bringt.
Genau.
Ich habe mir zwei Fragen aufgeschrieben zum Anfang, 1a und 1b, von denen ich, da hätte ich dich wählen gelassen, hätte gesagt, Benno, sag doch mal 1a oder 1b, aber dann habe ich dich am Bahnhof eben gesehen und dachte, ich frage dich als allererstes, was du von Ausstrahlung hältst und was du glaubst, was du für eine Ausstrahlung hast.
Was ich von Ausstrahlung halte?
Von menschlicher Ausstrahlung.
Das ist ja so... Als würdest du mich fragen, was hältst du von einem Baum?
Lustig, das wäre die zweite Frage, die ich gestellt hätte.
Ich kann das so pauschal nicht beantworten. Die Ausstrahlung eines Menschen ist das, was sich nicht über Sprache transportiert, sondern energetisch im Raum steht und geprägt ist durch die DNA einer Person und die Seele und die Lebensführung. Und das ist wahrscheinlich neben der Sprache die Ingredienz oder das, was wahrscheinlich noch wichtiger als Sprache uns zusammenführt oder uns auf Abstand halten lässt.
Das glaube ich nämlich auch, dass es auf Abstand beziehungsweise auf Nähe hinausläuft, was die Ausstrahlung, es ist ja tatsächlich verrückt, wie schnell Ausstrahlung positive beziehungsweise negative Assoziationen in und an einem weckt. Und ich sah dich da stehen und ich dachte mir so, krasser Typ, der weiß bestimmt, was er will. Du weißt, was du willst, aber nicht immer.
Genau.
Weil du so neugierig bist?
So neugierig bin. Ja, ich bin neugierig, aber weißt du immer, was du willst? Ich finde, wir sind da oft aufgerufen irgendwie. Das gilt ja als sexy, den Weg zu kennen und hör in dich rein, dann wirst du wissen und so weiter. Und für mich stimmt das nicht. Oft höre ich keine innere Stimme, oft weiß ich nicht. Oft muss ich erst mit den Dingen gehen, bis ich weiß. Und das fühlt sich dann für mich authentischer an als der Typ sein zu müssen, der immer weiß, weil das irgendwie knackiger ist. Aber manchmal würde ich gerne schneller klar wissen, was ich will. Und manchmal oft weiß ich das auch.
Also ich weiß klar, wer du bist, und für all die Zuhörenden, die eventuell nicht wissen, mit wem ich hier sitze. Es ist ein Mann, der mit dem Grimme, dem Bayerischen Film und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Er hat in internationalen Produktionen mit Heath Ledger oder auch Diane Kruger und Ben Kingsley gedreht. Man kennt ihn natürlich auch in den letzten 4 Jahren aus Babylon Berlin. Ein Schauspieler, mit dem ich auch aufgewachsen bin, ich habe es eingangs hier off the record gesagt, und Tschüss war eine Serie auf RTL, mit der ich groß geworden bin. Noch einmal ganz herzlich willkommen hier bei Unterwegs mit, dem Podcast von DB Mobil, lieber Benno Fürmann. Und jetzt darfst du wählen. Nimmst du die Frage 1a oder die Frage 1b, die ich mir als Entree ausgedacht habe?
1a.
Also, ich habe mal in einem Interview den folgenden Satz von dir gelesen. Du hast gesagt, dass in deinem Leben schon ein bisschen was los war. Wenn ich dich diesen Satz heute noch einmal aufdröseln lassen wollte, was genau bedeutet das, ein bisschen was los?
Ich habe früh meine Mutter verloren, ich habe dann meine Großeltern verloren und habe dann so ein bisschen an der Uhr gedreht. Ich bin sitzen geblieben, bin aufs Internat verfrachtet worden, weil meine Familie mitgekriegt hat, dass ich ein bisschen haltlos bin, nachdem mein Vater dann auch noch gestorben ist, und habe dann irgendwie, ich wollte auch Journalist werden, hatte aber so einen Rumoren im Magen, so eine emotionale Disbalance, wie sie für Pubertierende normal ist. Ich glaube aber durch die Umstände war das bei mir noch ein bisschen heftiger. Und nachdem ich dann so einen krassen Bahnunfall hatte, wo ich mich aus der Bahn gehangen habe und gegen so einen Metallpfeiler geknallt bin, 10 cm Schädelfraktur, Jochbein gebrochen, Dornfortsatz am Rücken angebrochen, da dachte ich so, irgendwie brauche ich eine Richtung. Und dann ging das mit der Schauspielerei so langsam los. Dann bin ich nach der 10. abgegangen vom Gymnasium, wollte kein Abitur mehr machen. Die Welt draußen fand ich interessanter, habe dann angefangen, auf Castings zu gehen, hatte dann ziemlich viel Glück, fand das dann aber nicht gut, als ich mich das erste Mal gesehen habe, und bin dann mit 20 nach Amerika, um Schauspiel zu studieren. So im Groben waren das so die Stationen. Also es war, da war viel Energie und viel Nichtwissen und ein bisschen heftig auf der Suche sein, mit heftigen Links- und Rechtsamplituden.
Alles Dinge, die du Stand heute irgendwo gebraucht hast, vielleicht natürlich nicht in der Intensität, also wer braucht schon seine Eltern beispielsweise zu verlieren, aber würdest du in der Retrospektive sagen, das ist das, was heute in der Summe hier sitzt?
Ja, sicherlich. Aber in welchem Maße wir jetzt irgendwie ein Produkt unserer DNA sind und unserer Prägung, da streiten sich Psychologen drüber, ne? Inwieweit wir, was ist gegeben und was ist antrainiertes Verhalten, was ist unsere Sozialisierung und wie viel von was ist das Endprodukt Mensch. Aber sicherlich waren das maßgebliche Einschnitte.
Ich finde, man hört bis hierher so schon sehr, sehr stark raus, dass du ein Mensch sein könntest, der nachdenklich ist, der Dinge vielleicht auch mal in Frage stellt, der sich aber auch aus der Komfortzone gerne mal rausbewegt, um zu kontrollieren, ob das, was er oder was das da draußen anstellt, das Richtige ist. Würdest du sagen, das stimmt?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, nur gelebtes Wissen ist wirkliches Wissen. Und daran glaube ich, an dieses Prinzip, dass wir uns vom Leben berühren lassen müssen, dass wir die Komfortzone verlassen müssen, dass wir hinterm Ofen hervor müssen, weil das Leben will gelebt werden.
Die Komfortzone, die du sehr gerne verlässt, ist die Komfortzone. Das ist eigentlich das, wo ich uns gerade so ein bisschen hinleiten wollte, weil wir sitzen ja heute auch hier, weil du ein Buch geschrieben hast, ein Buch rausbringst mit dem Titel Unter Bäumen.
Ja.
Die Komfortzone, Umwelt, in der wir uns alle befinden, ist ja schon lange keine wirkliche Komfortzone mehr. Kann man, glaube ich, wirklich nicht mehr von sprechen. Mm-mm. Also die Welt droht irgendwie zuerst zu implodieren, um vielleicht dann irgendwann zu explodieren. Wie kommt es, dass du festgestellt hast, dass du in so einer Welt gar nicht mehr leben möchtest? Weil im Idealfall, was heißt im Idealfall, wenn man es logisch bedenkt, sind wir an einem Punkt, den wir nicht mehr erleben werden, was mit der Erde irgendwann mal passiert. Wir sind zu alt und werden den Planeten höchstwahrscheinlich nicht explodieren sehen. Was ist dein Antrieb, trotzdem zu sagen, das spielt für mich doch keine Rolle? Ich lebe im Hier und Jetzt und habe eine Verantwortung.
Weil das eine tief empfundene Wahrheit ist, dass wir auf dieser Welt miteinander die uns gegebene Zeit verbringen. Und damit kommt auch eine Verantwortung für das uns Gegebene einher, finde ich. Wir stricken alle gemeinsam an der Welt von morgen. Es gibt die persönliche Ebene dabei, dann gibt's die politische Ebene, also wie wählst du, engagierst du dich, was machst du aktiv? Und dann gibt's natürlich auch die transpersonale Ebene, wo es über dich und mich hinausgeht. Dann geht's, inwieweit bist du mit der Welt in Beziehung, in Verbindung? Inwieweit geht es auch um nachfolgende Generationen? In der Philosophie zum Beispiel war interessanterweise bis in die 70er Jahre hat sich die Philosophie eigentlich um den Mensch gekreist. Und die Natur und die Zukunft kam nicht wirklich vor, sondern man hat darüber philosophiert, was der menschliche Weg ist, was gutes Verhalten ist, was es bedingt, was wir wünschen können und so weiter und so fort. Das ging aber nicht. Also die Zukunft hatte da keine Agency. Die Zukunft kam nicht wirklich vor. Und da sind wir an einem anderen Punkt mittlerweile, weil unsere Taten müssen über uns hinaus gedacht werden, weil es schon lange nicht mehr nur um uns ging. Ging es damals auch nicht. Aber wir kriegen es halt jetzt krass aufs Brot geschmiert. Ne? Ich kann einen warmen Sommertag leider teilweise nicht mehr so genießen wie
früher.
Ist
das wirklich so, ja, oder hört sich das einfach nur gut an?
Ich weiß nicht, du sagst mir, wie es sich anhört. Ich sage dir, was ich denke. Und ich meine das als tief empfundene Wahrheit, dass wenn die Sonne brutzelt, ich habe letztes Jahr in Mauritius gedreht und kam dann wieder und bin auf die flirrende Hitze des Alexanderplatzes gestoßen, dass mir diese aggressive Hitze kein Genuss bereitet hat, sondern da ist irgendwie, da sind Strahlen dabei, die ich mir, glaube ich, nicht einbilde, die extrem aggressiv sind und die klimatische Erwärmung hervorgebracht hat und die sich nicht natürlich anfühlen. Und das, da kriege ich Angst.
Weil du im Prinzip ja auch den Proof des Lebens hast, dass es vor ein paar Jahren zu dem Zeitpunkt am Alexanderplatz sich eben so nicht angefühlt hat.
So ist es. Ich habe meinen ersten Sonnenbrand, glaube ich, irgendwie mit 30 oder so bekommen. Ich kann
das ist so ein Ding mit dem Sonnenbrand, der ist auf einmal da, oder?
Oder?
Ohne Scheiß, ey. Ich kann ohne Mütze, es geht nicht. Und ohne 50er Lichtschutzfaktor geht's auch nicht. Ich krieg trotzdem einen roten Kopf.
Und ist das für dich deine Haut, die altert? Oder ist es für dich, die empfindlicher wird? Oder meinst du nicht, wir sind einfach krasserer Strahlung ausgesetzt? Ich glaube, zweiteres.
Ja, definitiv.
Ja.
Definitiv.
So, und insofern ist da... finde ich es in diesen Tagen wahnsinnig spannend, die Frage, was ist anständiges Verhalten? Wer will ich sein? Ich will ja der geile Typ sein, der ich gerne wäre. Und daran scheitere ich natürlich, weil keiner von uns kommt mit einer weißen Weste hier durch. Wir alle kreieren CO2. Geht ja gar nicht anders. Also allein dadurch, dass wir jetzt mit technischen Gerät uns aufnehmen und so weiter, das ist Energie. Wir rollen mit der Bahn, ist natürlich besser als mit dem Auto zu fahren, aber das ist so geht's ja weiter die ganze Zeit. Dann entscheidest du dich heute Abend, isst du Fleisch oder nicht. Der Barolo, den ich gestern getrunken habe, der ist aus Italien hierher gefahren worden und so weiter und so fort. Die Frage ist bloß, wie sehr bist du verbunden mit dir und mit deinen Handlungen? Wie sehr bist du im Einklang mit der Welt? Wie sehr bist du dir über die Folgen deines Handelns bewusst und inwieweit sind die eingebettet in einen gesunden Lauf der Dinge? Und da, glaube ich, bin ich, wie wir alle zwischen den Polen oder wie alle, die sich darüber Gedanken machen. Es gibt ja auch Leute, die leben weiter wie in den 80er Jahren, weil sie sagen, ist mir doch scheißegal. Man kann ja mit einem 10-Zylinder-Auto weiter durch die Gegend donnern, weil es Spaß macht. Du kannst ja jede Woche zu den geilen Stränden fliegen, einfach weil es da schön ist und so weiter. Der Typ will ich aber nicht sein. Insofern ist meine Bewegung, meine Lebensspannung zwischen ich versuche so viel wie möglich zu machen, um die Welt zu schützen, die Natur, die ich so sehr liebe,
die ich ja selber bin, sozusagen, wir sind ja alle Natur. Insofern ist es ja auch, rede ich von der Natur, aber auch gleichzeitig von mir, wenn ich vom gesunden Zustand rede. Und auf der anderen Seite ist der Pol der, alles richtig zu machen. Und ich glaube, das ist, kann auch nicht der Weg sein. Also ich kann ja jetzt nicht zum Beispiel, entschuldige, ist eine lange Antwort.
Es ist eine, aber mach mal weiter.
Also ich kann ja jetzt nicht irgendwie 18-jährigen Menschen, ja, ich kann jetzt nicht 18-jährigen Menschen sagen, fliegt nicht nach Südamerika, schaut euch nicht die Welt an, erweitert nicht euren guter Horizont, Punkt. Ja. Weil Fliegen ist schlecht. Ist schlecht. Trotzdem liegt es in unserer Natur, dass wir uns bewegen. Und
aber muss es das Flugzeug sein, was mich in diese Bewegung, also zum Beispiel, um beim Thema Bahn zu bleiben, die Bahn, du kannst bis nach Marokko fahren mit der Bahn.
Ja.
Marokko hat ein ÖPNV-Angebot. Hamburg-Stockholm ist jetzt mit dem Nachtzug erreichbar. Also du super. Könntest diese Dinge erlebend auch ohne Flugzeug machen. Aber natürlich nicht Südamerika.
Da wollte ich gerade sagen, da hast du deine Grenzen, weil es ein mordsmäßiger Zeitaufwand ist, weil es schlicht und ergreifend aufgrund der Distanzen, aufgrund der Meere, die dazwischen liegen und so weiter, kommt die Bahn da an ihre Grenzen. Aber innereuropäisch, ich fahre richtig gerne Bahn. Also das habe ich auch schon vor der klimatischen Erwärmung, so bevor das so ein Riesenthema wurde, habe ich das gerne gemacht. Also diese Strecke Hamburg-Berlin, die man früher noch geflogen ist, das ist Wahnsinn. Das war ein Wahnsinn. Da bist du eingestiegen.
Hoch runter.
Saß mit lauter Bürohengsten.
Ich glaube, nur Wien-Salzburg ist kürzer im Flugzeug.
Ja. Und ich bin immer schon gern Bahn gefahren. Ich fand das immer poetischer. Ich finde, du hast mehr Platz, du kannst besser denken. Ich werde da oben über den Wolken immer so ein bisschen schwachsinnig. Aber manchmal muss ich natürlich das Flugzeug nehmen. Oh. Ich versuche, einen Langstreckenflug pro Jahr, mich darauf zu reduzieren.
Beruflich,
das finde ich für
privat?
Mich so okay. Privat.
Privat.
Ja.
Und
einmal weit fliegen und so lange bleiben wie möglich.
Und beim Beruf machst du dann irgendwann Ausnahmen, um sprichwörtlich leben zu können, weil es
ja.
dich und dein
Leben finanziert. Ich kann jetzt in einer Filmproduktion nicht sagen, dreht man den Film nicht auf Mauritius, wie jetzt hier das Beispiel, sondern dreht den in Köln. Geht ja nicht.
Du hast tatsächlich mal ein Riesending eventuell abgesagt, nämlich ein Casting für X-Men in Vancouver, glaube ich.
Ja. Habe ich das mal erzählt?
Ja. Ja, wo soll ich das wissen?
Ja, ja. Ich frage mich gerade, wo ich es erzählt habe. Vielleicht weißt du einfach wahnsinnig viel.
Ich habe das gelesen, bei einem guten Barolo. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch die Agentin von damals hast.
Nee.
Aber es ist ja eigentlich eine Geschichte, die ganz gut zeigt, dass du offensichtlich wirklich jemand bist, der weiß, was er will, auch wenn es fast absurd ist. Die Geschichte war, die Mutter deiner Tochter war hochschwanger und das Kind wäre höchstwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, deine Tochter wäre höchstwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gekommen, wo du dieses Casting in Kanada gehabt hättest.
Ja. Yeah.
Und du sagtest eigentlich nein. Du, oder nicht yeah. eigentlich, du hast ganz klar gesagt, mache ich nicht, richtig?
Ja. Yeah. Ja, und das war. Also danach hat sich das Verhältnis zu meiner Agentin natürlich merklich abgekühlt.
Ja.
Wir Deutschen gelten ja immer so als die hart Arbeitenden, aber wenn du weißt, wie Amerikaner in Hollywood, was das für ein 24/7 Lifestyle und Job ist, das war schwer vermittelbar. Das fing auch mit meinen Reisen an, wenn sie gefragt hat, where are you traveling to? Why are you traveling? Ja. Ich so, 'cause I want to go to India. But you already took a vacation this year. Ich so, Nicole, I like to see the world. I want to roam around. I want to go places. Also die hat halt meine Karriere über alles gestellt. Und bei mir war die Karriere immer eingebettet in die Sachen, die ich auch sonst toll finde und aha. die mich interessieren und die mich ziehen. Und ich glaube auch, du wirst ein besserer Schauspieler, wenn du das Leben halt lebst, außerhalb von Filmsets. Auf ihr Unverständnis ist es dann letztendlich, das Fass zum Überlaufen ist da gebrochen, das fast zum Überlaufen gekommen, als ich ihr dann halt gesagt habe, dass ich nicht Bryan Singer treffen kann. Der wollte mich als einzigen Schauspieler sehen, weil wir halt das Kind kriegten. Und ich meine Ex-Frau gefragt habe, könntest du dir vorstellen, in Vancouver unsere Tochter zur Welt zu bringen? Das hat sie ganz klar verneint. Das habe ich so weitergeleitet. Und eigentlich war das auch unser finales Gespräch, als Nicole meinte, Benno, are you telling me that you're not going to fly first class to Vancouver uh-huh. to be the only actor that Bryan Singer meets for X-Men? Ich so, I guess. Okay, we speak.
Und das war, danach habe ich mir eine neue Agentur suchen müssen.
Ja, irre. Wo kommt denn das her? Weil du hast ja eingangs erzählt, du hast deine Eltern leider beide relativ früh verloren. Wer hat dich denn in solchen Werten und in der Art zu wissen, was du willst und was nicht willst, geprägt?
Mein Vater war schon ein krasser Wertemann, bei dem sehr viel sehr politisch war. Und teilweise habe ich mir da als Kind dann auch mehr Weichheit als starre politische Überzeugung, Familie als Kollektiv und so weiter, gewünscht. Auf der anderen Seite war der cool, weil er mir beigebracht hat, auch gegen den Strom zu schwimmen. Mhm. Weil er mir beigebracht hat, dass wenn du gewisse Privilegien genießt, da auch eine gewisse Verantwortung mit einhergeht. Und das hat er mir vorgelebt. Insofern war der ja da, bis ich 15 war. Also es war jetzt nicht, dass ich da ohne Prägung war.
Naja, aber ab 15 passiert dann ja eigentlich bei einem heranwachsenden Halbstarken aus Berlin,
ja,
der offensichtlich schon immer eine gewisse Statur war, schon noch ein bisschen was.
Ja, aber da sind die... Also unsere Eltern, unsere Kernfamilie sind die ersten Menschen, die uns spiegeln normalerweise, ne? Wo wir irgendwie Rückmeldung kriegen, wer sind wir, was ist irgendwie soziales Verhalten, was dir gelehrt wird, wie entwickelst du dich, was sind die Werte in der Familie, also ist schon viel Wasser in den Fluss runter.
Du hast ein sehr inniges Verhältnis zu deiner Tochter. Ihr seid echte Buddies.
Ja.
Was spiegelt sie dir, wo du dich siehst und denkst so, verdammte Scheiße, das will ich eigentlich gar nicht sehen. Das bin ja ich. Da kann ich gar nichts gegen sagen.
Na, als ich angefangen habe, irgendwie in meinen 40ern so ein bisschen mehr nach innen zu gehen, nach innen zu schauen, regelmäßig zu meditieren, Workshops in transparenter Kommunikation zu machen.
Also was hast du gemacht?
Bewusstseinserweiterte Arbeit und so.
Das heißt ja eine Jerks-Folge.
Vielleicht kommt die noch. Oder gibt's die schon?
Nee, aber ich finde, es passt gut rein. Ich glaube, Farin ist im Yoga gerade in der aktuellen Staffel.
Ja, den interessieren ja auch so eine Bereiche. Und da habe ich sie mal, da war sie dann so, glaube ich, 17 oder so. Dann habe ich sie gefragt, du, wie fandst du mich eigentlich als Vater so rückblickend?
Oh, spannend.
So, fandst du mich oft krass oder hast du dich, Angst hast du, glaube ich, nicht von mir gehabt?
Ja.
Wie war da dein Erleben? Und da hat sie mich so ein bisschen gespiegelt und das war ein spannendes Gespräch, weil ich mir dann halt auch anhören musste, dass sie oft sich erschrocken hat über emotionale Amplituden, wo sie gar nicht wusste, warum ist denn der auf einmal so sauer?
Was, also okay, so ausrassungsmäßig.
Genau, jetzt nicht krass irgendwie mit einem anderen Menschen schütteln oder so, aber ich bin ein emotionaler Mensch. Ich kann
hast auch mal auf den Tisch gehauen.
Klar, ich kann sehr impulsiv sein und das finde ich auch okay als Elternteil, also so solange du da gleich wieder einen Raum herstellst, der safe ist. Mhm. Also ich wollte nie, ich habe immer versucht zu vermeiden, dass mein Kind Angst vor mir hat. Respekt, ja. Ich bin nicht dein Kumpel, sondern ich will als Vater respektiert werden. Und das heißt für mich auch, dass ich von dir erwarte, dass du auf eine gewisse Art und Weise mit mir redest. Nicht wie mit irgendeinem Typen auf dem Schulhof. Mhm. Mit keinem sollte man so reden. Und das waren so Themen bei uns. Ja, und insofern war da... genau, eine gewisse Emotionalität oder was ich hier und da wahrscheinlich nicht so gut gemacht habe, ist, wenn ich Sachen vorausgesetzt habe, die nicht erfüllt wurden, genau zu erklären, warum ich da jetzt sauer bin. Was weiß ich, ich kann mich an eine Situation erinnern, ich trage irgendwie drei Koffer und den Rucksack und sie fragt, soll ich was nehmen? Mhm. Sie so 10 oder so. Mhm. Und eine Tasche war sehr klein, die hätte sie locker nehmen können. Ich sag, nee, geht schon. Um ihr dann irgendwie eine halbe Stunde später, als wir im Hotel angekommen waren, zu sagen, ich finde das wirklich krass, dass du nicht einfach ein Gepäckstück nimmst, diesen kleinen Rucksack, sondern mich fragst. Das habe ich wohl relativ laut gemacht.
weil ich erschöpft war von der ganzen Schlepperei. Ja. Es war heiß, wir waren in der Türkei und so weiter. Und da ist mir ein bisschen die Hutschnur geplatzt, weil ich irgendwie dachte, das ist doch selbstredend, da musst du mich doch nicht fragen. Sie sagt, du hast aber Nein gesagt. Ich so, ja. Dreimal Nein, dann heißt es irgendwann ja. Ich sage dir, Nein geht schon. Aber du weißt, nee, Benno will eigentlich Hilfe. Und dann nimmst du halt meinen Rucksack, obwohl ich Nein sage. Kann ich bei so einem Kind aber nicht voraussetzen. Insofern waren das, glaube ich, so Sachen, wo ich da ein bisschen transparenter, ein bisschen cooler hätte sein können. Vielleicht ein bisschen weniger emotional. Aber ich glaube, was ich ganz gut gemacht habe, ist, dass ich da diese Räume immer wieder hergestellt haben. Mhm. Sachen, die ich als Kind nicht erlebt habe, ist mich zum Beispiel bei meinem Kind entschuldigen, wenn ich laut wurde, dass ich übertrieben habe und ihr immer versucht habe, ein Gefühl zu geben, dass es um die Sache geht, aber dass ich sie als Mensch immer, immer, immer liebe, über alles.
Na. Also das ist wahrscheinlich eine sehr rhetorische Frage, aber du bist natürlich stolz auf deine Tochter. Hm. Wie alt ist deine Tochter?
20.
20. Ist sie stolz auf ihren Vater?
I don't know. Musst du mit ihr einen Podcast machen.
Aber du hast ein Gefühl dafür.
Ich glaube, die findet mich nicht ganz scheiße.
Findet dich noch cool?
Keine Ahnung.
Ich meine, du rettest die Welt. Du hast ein Buch geschrieben, Unter Bäumen.
Du
erklärst so ein bisschen.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Du versuchst ein bisschen zu erklären, wie der Wald funktioniert, obwohl du gleichzeitig sagst, du bist kein Experte. Du willst dir hier nichts anmaßen, den Klimawandel und den Naturschutz zu missionieren und zu erzählen, wie er funktioniert. Schreibst aber trotzdem ein Buch drüber. Wie funktioniert denn der Wald, wenn du das jetzt mir in ein paar Worten erzählen solltest oder unseren Zuhörenden?
Wie der Wald funktioniert?
Ja, wie funktioniert Wald?
Wald funktioniert so, dass er sich regeneriert in seinem eigenen Rhythmus, dass er langsam ist, dass ein Großteil der Vorgänge unsichtbar für unsere Augen ist, dass es letztendlich die ganze Welt in einem Zeitraffer ist. Wenn du dir ein Lärchenbäumchen von 20 Zentimetern anschaust, dann ist die Lärche bereits 3 Jahre alt. Also es unheimlich langsam alles, wirkt unkaputtbar, ist aber total fragil. Natur schafft immer Optionen. Natur ist nie statisch. Aber wir haben halt so viel eingegriffen, dass wir da mittlerweile auch begleitend aktiv sein müssen, weil der Wald leider kein Selbstläufer mehr ist. Dadurch, dass wir so viele Monokulturen haben, dadurch, dass wir also in einem Mischwald viel mehr Humus haben, viel mehr Feuchtigkeit, die gebunden wird. Es ist in Mischwäldern kühler. Wir haben sehr auf Fichte und Kiefer gesetzt. Das sieht man gerade in der Strecke hier zwischen Berlin und Hamburg teilweise wunderbar. Finde ich nicht so schön, weil es irgendwie was Düsteres hat, wenn es nur eine Farbe hat. Und diese Wälder, die durch die Hitze, die wir in den letzten Jahren haben, werden die immer trockener. Borkenkäferbefall. Können nicht mehr genug Wasser aufnehmen, weil der Boden spröde und trocken wird. Dadurch haben wir dann eine geringere Aufnahmekapazität des Bodens und so weiter und so fort. Wir haben in den letzten 3 Jahren 5% unserer Waldfläche verloren.
In Deutschland?
Ja, in Deutschland. Und das ist eine krasse Zahl, finde ich.
Durch Brand, durch Abrodung?
Durch Brände, durch Borkenkäfer, durch klimatische Kettenreaktionen, wenn du so willst.
Du machst ja auch so Sachen wie Waldbaden. Mm. Spoiler, ohne Badehose. Also was kann man auch so machen?
Ja. Yeah.
Wie stelle ich mir das vor? Der gestresste Benno Fürmann geht aus der Stadt und fährt aufs Land und sucht sich einen Wald aus und dann umarmst du einen Baum?
Zum Beispiel.
Wirklich?
Ja.
Du gehst da hin und umarmst einen Baum?
Ich habe Bäume schon geküsst. Ich habe schon an Baumrinden geleckt. Weil ich da Bock drauf hatte.
Du verarschst mich doch.
Nein, ich verarschte dich
überhaupt nicht.
Ich verarschte dich wirklich nicht.
Was? Hat er am Stamm geleckt?
Schade, ich habe am Stamm geleckt.
Barolo Intus.
Nee, das mache ich ganz nüchtern. Die Innenseite.
Kannst du mir das empfehlen?
Hängt vom Baum ab, ja. Aber du musst ja nach deinem Gefühl gehen, weil darum geht's ja beim Waldbaden. Letztendlich ist ja Waldbaden, kommt aus dem Japanischen. Und das heißt, mit den Sinnen im Wald anwesend sein. Das wird in Japan zum Beispiel auf Rezept verschrieben. Es ist eine.
Wirklich?
Ja, kannst du über die Kasse abrechnen. Das ist Gesundheitspflege.
Urlaub gesetzlich, aber das bekommen sie?
Das kriegen sie hin. Da sind sie fortschrittlich. Das ist diese Fusion von Naturheilkraft und Schulmedizin, auf die wir hier in Deutschland eigentlich noch warten, weil die ist ja gerne mal entweder oder. Aber was passiert beim Waldbaden, ist ja letztendlich dieser Oberbegriff, ist die 2.0-Variante eines Waldspaziergangs. Und das kennt ja jeder von uns, dass wir im Wald ruhiger werden, dass es uns gut tut, im Wald zu sein, dass es uns gut tut, uns mit der Natur verbinden, in die Betrachtung eines Baumes zu versinken, einer schönen Blume. In die Natur sich zu begeben, heißt auch, tiefer in uns selber zu sinken. Das hat was Meditatives. Und beim Waldbaden machst du das letztendlich noch langsamer, deinen Waldspaziergang. Wenn du barfuß über Moos läufst, ist das eine wunderschöne, erdende Erfahrung. Beim Waldbaden, ich habe das mal unter Anleitung gemacht, dann hat mir der Mensch gesagt, er möchte, dass du jetzt nur mit den Ohren anwesend bist. Und dann stehst du schweigend im Wald und lauscht und fährst total runter. Und dann hörst du da vielleicht einen Flügelschlag.
Man hört unheimlich viel.
Du hörst unheimlich viel. Ja. Und du wirst subtiler und leiser, wirst selber immer stiller. Dann bist du nur mit den Augen. Ich weiß noch, wie ich mich dann gefragt habe, wann fängt ein Wald eigentlich an, Wald zu sein? Wie viele Bäume, ab wann ist eine Gruppe eine Gruppe? Was sind vereinzelte Bäume? Was ist dann schon eine Gruppe? Und dann schaust du vor dich, siehst Moose. Und schaust du noch schärfer und siehst, das sind ganz unterschiedliche Moosarten, die ineinander sich verflechten und so weiter. Und dann kannst du das Ganze auch mit dem Geruchssinn machen. Du riechst Humus. Du hast in einer Hand Humus, hast du mehr als 7 Milliarden Organismen. Mhm. Mehr als 8 Milliarden. Mehr als Menschen auf der Erde leben. Unglaublicher Fakt, finde ich. Habe ich da gelernt damals.
So eine Hand Humus.
Ja. Und ich finde das toll und für mich ist es dann auch, deshalb habe ich überhaupt kein Problem damit, einen Baum zu küssen, weil der Baum ist, der ist mein Bruder.
Aber du hast gesagt geleckt, das ist ja nochmal ein Unterschied.
Ja, und das kann ja jeder machen, du musst ja nicht gleich lecken.
Benno Fürmann steht da im Wald und leckt den Stamm, finde ich schon gut.
Findest du gut?
Ja, mach wenn auch. Ich jetzt mal einen Stamm.
Ja. Wenn ich jetzt war ein Stamm, genau. Und da war keine Ironie oder ich fand das auch nicht lächerlich, weil das einfach, der Wald war in dem Moment mein Tempel. Ich glaube, wenn wir uns alle, und deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil ich, letztendlich ist es ja mein Aufruf oder ich weiß, dass ich mit meinen Fragen nicht alleine bin in Bezug auf, wie geht Leben? Was bedeutet aufrechtes Verhalten dieser Tage? Wie schaffen wir eine lebendige Verbindung zu uns, zur Natur? Wir haben ja gesehen, was bei Corona passiert ist, wie wir mit dem Finger aufeinander zeigen. Die anderen sind immer die Doofen, weißt du? Die einen tragen die Maske, da sind die ohne Maske die Blöden. Für die ohne Maske sind die mit Maske die Blöden. Jeder hat irgendwie
eine... Es ist übrigens genauso. Du hast vollkommen recht, das ist echt irre. Ja.
Und jeder hat eine kohärente Weltsicht, die irgendwie aus dieser Brille, aus dieser Warte totalen Sinn ergibt. Und da mitzukriegen, dass wir uns alle noch mehr voneinander entfernen, letztendlich immer mehr in der Einsamkeit landen, den anderen entmenschlichen, dadurch, dass wir ihn 2D als Vollidioten abstempeln und nicht mehr 3D als Menschen wahrnehmen. Das Gleiche gilt für die Natur. Wir haben uns von der Natur ja immer mehr entfernt. Also die Aufklärung war super, weil wir mündig wurden und nicht mehr uns nur dem göttlichen Gesetz unterworfen haben, sondern angefangen haben, Gedanken zu machen, die darüber hinausgehen. Der Preis, den wir dafür gezahlt haben, ist aber natürlich auch eine Verdinglichung der Natur, wenn du so willst. Eine Vermessung der Welt, wie dieser schöne Buchtitel von Kehlmann. Wir haben die Welt vermessen und das, was nicht messbar war, hat irgendwie nicht mehr stattgefunden. Und Mystik, dieses schöne alte deutsche Wort, Mystik, also das, was du in der Tiefe spürst, in der Tiefe deiner selbst empfindest, den Kontakt zur Schöpfung, dafür musst du nicht an Gott glauben. Du kannst aber an Gott glauben. Was ich sage ist, an den tiefen Zauber in uns, an die Lebenskraft, die uns verwurzelt, die dein Herz zum Schlagen bringt, die deine Lunge zum Atmen bringt. Das hast ja nicht du dir überlegt, sondern das ist dir ja gegeben worden. Und diese Verbindung von allem mit allem, dafür plädiere ich einfach, die zu kultivieren. Und ich glaube, da sind wir, das tut uns allen gut, uns regelmäßig zu erden. Weil wenn du in der Natur bist, weißt auch wieder, was du schützen willst. Mich macht der Klimawandel trauriger in meiner Berliner vierten Stock Stadtwohnung, wenn ich da unten auf den heißen Asphalt schaue. Mhm. Dann ist es für mich irgendwie so eine theoretische, bedrohliche Angelegenheit. Und ich fühle mich selber so ein bisschen fragmentiert und hilflos, weil was kann ich denn tun? Die Probleme sind so groß, ich bin so klein. Wenn du in den Wald gehst, dann bist du aber einer Quelle angedockt. Und das ist die gleiche Quelle des Baumes und der du entspringst. Und du weißt, was du schützen willst, während du gleichzeitig genährt wirst von der Natur selber. Wow, das war jetzt eine lange Antwort.
Aber für mich hört sich das so an, als wäre der Wald für dich eine Ladestation für deinen Lebensakku.
Ja, ist ein Lebenselixier.
Aber du hast dich noch nicht dafür entscheiden können, aus dem vierten Stock deiner Wohnung, wo der heiße Asphalt davor ist, dorthin zu gehen, wo du dich dauerhaft aufladen kannst.
Nee, ich habe auch gerade nicht die Beziehung, die so gefestigt wäre, dass ich denke, Baby, let's go. Hast du Lust? Mhm. Ich habe uns ein kleines Haus auf einem kleinen Berg mitten im Grün gekauft. Da bin ich nicht. Finde ich aber, ist immer in meinem Kopf.
Und aber
ich
bin, ja? Aber dafür brauchst du die Beziehung. Das kannst du nicht
wirklich alleine machen. Nee, ich bin gerne allein. Ich reise gerne allein. Ich finde es toll, alleine in den Bergen unterwegs zu sein und immer stiller zu werden. Aber ich finde es dann auch toll, zurückzukommen und mit meinen Leuten zu sein. Also ich bin auch sozial ich habe einen großen Freundeskreis. Ich brauche Nähe. Und das habe ich, glaube ich, Angst, zu kauzig zu werden, als Volleremit irgendwo mich da einzuegeln. Das fühle ich nicht. Das fühle ich für Zeiten, das fühle ich so für 3-4 Wochen. Da finde ich super, alleine mit mir zu sein und immer stiller zu werden. Aber dann finde ich es genauso toll, Kontakt zu haben.
Du bist knapp über 50, Benno. Also man könnte sagen, 72 bist du geworden. Man könnte sagen, du bist sozusagen in der zweiten Hälfte deines Lebens. Yeah. Um Gottes Willen, solltest du sterben? Du musst nur fleißig an den Stämmen lecken. Dann bist du nicht so schnell.
Hast du doch noch nie gemacht. Woher weißt du denn?
Ja, aber ich sehe dich. Du sitzt da voll im Saft. Also es sieht ja ganz gut aus.
Guck mal, da ist ein schöner Baum. Guck mal da links. Der da alleine steht. Der.
Ja.
Wunderschön.
Aber der könnte auch Eiche. Aber der könnte auch böse aussehen. Also wir fahren hier gerade.
Der hat sowas Verwunschenes.
Ja, ne? Ja. Was Verwunschenes. Ja. Und was glaubst du, wie alt dieser Baum ist? Der war ja locker 40 Meter hoch.
Ich würde...
Also wenn du sagst, die Lärche, 20 Zentimeter in 5 Jahren oder was?
Über 100 würde ich schätzen.
Das ist schon Wahnsinn,
ja. Aber es kann auch sein, dass der 80 ist, aber irgendwas in dem Dreh würde ich schätzen.
Also, warum ich das eben mit der zweiten Hälfte ansprach, du hast in einem Zeitinterview mit Christoph Arment gesagt, das war 21, ich möchte klüger werden, ich möchte mich entwirren, ich möchte Frieden finden, ich fühle mich immerhin leichter als jemals zuvor.
Ja. Yeah.
So, auch sehr philosophisch übrigens, finde ich. Ist das immer noch so?
Aber jetzt? Ich freue mich immer, wenn ich so Zitate höre, die ich wirklich so gesagt habe, wo ich denke, ja, genau das denke ich. Das ist ja, ein Interview zu geben oder jetzt hier so ein Podcast ist ja so ein bisschen absurd, weil wir kennen uns gar nicht und reden über Intimitäten, gleichzeitig wissend, dass viele Leute hören. Ich schweife aber ab. Nein, das ist gar nicht deine Frage. Es ist immer noch so.
Dass wir uns nicht kennen, stimmt ja auch nur halb, weil ich habe jetzt zumindest die Möglichkeit gehabt, mich vorzubereiten.
Yeah.
Du hast es offensichtlich nicht für nötig gehalten, zu überlegen, wer ist denn der mir gegenüber? Das nehme ich dir aber überhaupt nicht übel. Das ist überhaupt kein Problem, lieber Benno. Nein, aber ich dachte
ich war
mir...
bei den Bäumen.
Ja. Genau, ich dachte mir, wenn du das vor knapp 2 Jahren, genau vor zwei Jahren gesagt hast, da ist ja jetzt in diesen 2 Jahren wirklich viel passiert mit Corona.
Ja.
Mit beruflichen Dingen und jetzt läuft es wieder an und jetzt ist ja dieses Buch. Ob du das tatsächlich immer noch so siehst und fühlst?
Total.
Und das muss doch zum Beispiel ein befriedigendes Gefühl sein.
Ist es auch. Ich glaube, ich lebe lieber und leichter mit mir als je zuvor.
Oh, das ist schön.
Das ist schön. Und ich weiß auch, was ich dafür getan habe.
Aha.
Und freue mich über die Früchte. Das ist irgendwie... dass ich mehr Raum in mir zur Verfügung habe, um mit meinem eigenen Irrsinn, um mit dem Irrsinn der Welt in Resonanz zu gehen und mich geerdeter fühle als in meinen jungen Jahren. Das ist schön, ja.
Wenn du mit Freunden, Bekannten zusammen bist, von denen du ja einige hast, wie du gerade sagtest, oder vielleicht mit Kollegen und Kolleginnen am Set sitzt, ich will jetzt nicht sagen, missionierst du diese Menschen, aber redest du über den Ist-Zustand und über das, was kommen wird, aber was wir besser machen können auf dem Weg dahin?
Findest du, ich habe was Missionarisches?
Ja, aber das meine ich nicht negativ, aber finde ich schon.
Ja?
Ja, aber ich finde es nicht negativ.
Okay.
Ja, oder was Wachrüttelndes, was...
Das gefällt mir besser.
Hey,
missionarisch, so ein Zeigefinger und so einen moralisierenden Menschen.
Dann nehmen wir das
weil andere. Ich finde, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Moral und Ethik. Ich versuche mich ethisch zu verhalten und scheitere da oft genug an meinen eigenen Ansprüchen. Ich versuche aber kein moralisierender Mensch zu sein, der anderen die Welt erklärt. Kann ich ja gar nicht. Ich bin ja gar nicht in der Funktion, Position und nervt mich halt auch bei anderen.
Das heißt, du erzählst durchaus dem einen oder der anderen Dinge, aber lässt ihm oder ihr die absolute Freiheit, damit umzugehen?
Ja und nein. Weil da bin ich auch, da hadere ich auch in mir selbst. Weil in mir selbst gibt es eine Stimme, die sagt, das, was man im Buddhismus sagt, ist absolut richtig. Mhm. Bevor du mit einem Finger auf die Welt zeigst, zeig mit zwei Fingern auf dich selber. Mhm. Was heißt denn das aber übertragen auf den Klimawandel? Wenn jetzt dein Nachbar zweimal die Woche nach Mallorca fliegt, weil er es kann, wenn der Coffee-to-go-Becher jeden Tag durch die Gegend donnert, weil er es kann, wenn er jeden Tag Fleisch isst aus Massentierhaltung, weil er es kann, wenn er ein 10-Zylinder-SUV fährt, weil er es kann, wir die gleiche Welt teilen, finde ich, ist es wie so ein mathematisches Rechenbeispiel. Wir haben 100 Äpfel, er nimmt sich davon aber 10, weil er mehr Ressourcen verballert, als ihm zustehen. Mhm. Was wir in der westlichen Welt permanent machen. Die Leidtragenden, die sind in Subsahara-Afrika und da werden die trockenen Böden noch trockener. Insofern würde es nur um mich gehen, wäre das eine Sache. Aber das Kind, was da unten nichts zu essen hat, weil der Boden nichts mehr hergibt, das geht mir schon sehr, sehr nah. Und ich bin da manchmal... finde die Frage extrem spannend, ab wann habe ich das Recht, dir zu sagen, ich finde es falsch, was
genau,
du machst.
Weil ich hätte dich jetzt nämlich gefragt, geht dir das sehr nah, was du gerade gesagt hast, oder geht dir das auf den Sack?
Beides.
Weil dann kann man sich ja die Frage stellen, ist jeder, wie er es mag, das Richtige, oder ist es jetzt höchste Zeit, dass du über diesen sprichwörtlichen Gartenzaun rüberguckst und deinem Nachbarn sagst, Alter, von den 10 Äpfeln gibst du jetzt mal 7 gepflegt ab. Oder geht dich das nichts an?
Es geht uns alle an. Und das, was wir gerade machen, finde ich ja wunderbar. Da, durch das wir drüber reden, schicken wir ja da Bewusstsein hin. Und ich glaube, wenn 10 Menschen im Raum sind und da ein gewisses Bewusstsein herrscht, ich glaube, da musst du gar nicht unbedingt immer drüber sprechen, sondern die Präsenz von einer höheren Intelligenz, an die glaube ich auch. Jetzt nicht meine Intelligenz, sondern sozusagen eine höhere Schwingung. Mhm. Das hört sich jetzt wahnsinnig so an, was ich sage. Was ich sagen will, ist, wenn du ethisch sozusagen deine Ausstrahlung als Mensch hast, dann wirst du, steht nämlich auch im Tao Te Ching, dann wirst du das auch ausstrahlen. Mhm. Also da steht irgendwie, the master doesn't try to change things, she takes them as they come and she co-creates. Also sie ist Teil einer Bewegung.
Gesetz der Resonanz.
Genau. Sie ist Teil der Resonanz, sie ist Teil des Bewusstseins. Und allein das ist schon mal viel wert. Gleichzeitig brauchen wir auch äußere Aktionen, die aufrütteln, die Menschen bewusst machen. Ich kann ja nicht meinen Nachbar festketten und sagen, du fliegst mich nicht mehr nach Mallorca. Ich kann aber in Gesprächen meine Meinung kundtun. Mhm. Und ich freue mich wahnsinnig, wenn zum Beispiel das Buch, was ich geschrieben habe, wenn das einen Impuls setzen kann, dass Leute sich mehr mit der Natur verbinden, dass Leute denken, ey, das tut weh, das tut uns allen weh, so wie wir gerade leben. Das ist nicht cool, das ist auch für unsere Kinder nicht cool. Und das Ganze habe ich versucht, nicht moralisch zu schreiben, sondern, ey, die Welt ist komplex und ich finde es auch wahnsinnig schwierig, durch diese Welt zu navigieren an gewissen Tagen. Aber lass uns in Verbindung sein und über Dinge reden und gemeinsam ein höheres Bewusstsein kreieren als das, was wir in weiten Strecken leben.
Redest du mit deiner Tochter über die Welt, die sein wird, wenn du nicht mehr bist, die du ihr hinterlässt, die wir ihr hinterlassen?
Naja.
Hast du Angst davor?
Ich habe Angst davor, aber meine Tochter ist 20. Meine Tochter ist gerade in Marokko. Die studiert in Lissabon und ist jetzt für 5 Tage mit ihren Freundinnen nach Marokko.
Geflogen.
Oh ja, geflogen. Und die hat ein total, total großes Verantwortungsbewusstsein. Wir reden ganz viel über den Zustand der Welt und die ist das nicht egal. Aber die ist auch ein 20-jähriges Mädchen, was gerade im Saft ist und was Orte sehen will. Und die weiß aber, dass das was kostet, dass das Emissionen ballert und dass nicht, dass ein Flug ist und das will sich gut überlegt sein. Und das hat sie abgewägt und gesagt, yes, mache ich, ist mir wichtig, obwohl ich weiß, dass das Emissionen generiert. Und das finde ich cool.
Ist das
wenn nicht, das nicht, wenn das eingebettet ist in ein Bewusstsein und genau. Gedanken ja. machen darüber und kein Selbstläufer ist. Die Zeiten für Selbstläufer sind vorbei, finde ich.
Ist das nicht eventuell, und da können wir deine Tochter mal ausblenden, weil du könntest eventuell parteiisch sein, ist das nicht die viel größere Reife zu entscheiden, welche Art von, ich nenne es jetzt mal Klimasünde, vielleicht sein muss, um das große Ganze aber anders zu bewerten und vor allem auch zu leben. Also was ich sagen will ist, du kannst dich auf die Straße kleben und kannst ganz offensichtlich einen Stau hervorrufen, der eventuell eine andere Katastrophe nach sich zieht, weil ein Rettungswagen nicht durchkommt. Also jetzt mal als ganz plakatives Beispiel. Du kannst aber auch sagen, ich engagiere mich, indem ich deutlich weniger Fleisch esse, indem ich deutlich nachhaltiger lebe. Ich möchte aber auch für meinen eigenen Horizont und vielleicht für den meiner Kinder und Kindeskinder Länder bereisen, um Erfahrungen weiterzugeben.
Wo ist da jetzt die Frage drin?
Die Frage ist, das ist eine sehr gute Frage, Benno, danke. Die habe ich jetzt auch gerade
in Ludwigslust
verloren, die Frage. Nein, die Frage war eigentlich, ob das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit nicht am Ende das Allerwichtigste ist und vielleicht sogar noch vor der aktiven Tat steht.
Total. Bin ich total dabei.
Das war die Frage.
Die
war
auch gar nicht so schlecht. Die ist super, die Frage, weil die natürlich uns alle auch, also von wo aus schaue ich mir die Welt an, wer spricht gerade, von welcher Position spreche ich? Weil du kannst theoretisch über eine Gesundung der Welt sprechen, in dir aber voll von Hass sein und auf andere mit dem Finger zeigen. Daran glaube ich nicht. Und das ist ja auch, was ich meine. Ich glaube, wenn zum Beispiel jetzt jemand nach Marokko fliegt und dann irgendwie mit einem strahlenden Gesicht von der Schönheit der Welt erzählt und anderen die Freude teilt und gleichzeitig da ein Bewusstsein für die Fragilität des Systems und die Schönheit der Natur. Ich fliege ja auch und möchte in meinem Buch zum Beispiel die Schönheit der Natur auch mit den Leuten teilen. Und das finde ich wichtig, da eingebettet zu sein und von einem Platz der Beziehung mit dir selber und mit der Welt zu sprechen und von dort aus in die Welt zu treten. Und dann bist du auch schon, glaube ich, bei was darf man anderen Menschen sagen und was nicht. Ich glaube, da fängt es auch an, mit wirklich in Kontakt zu sein. Also nicht aus einer fragmentierten Haltung dem anderen zu sagen, was für ein Idiot er ist, sondern in Verbindung zu sein miteinander, auch wenn es manchmal schwerfällt, andere Meinungen auszuhalten, anzuhören, ohne sich gleich in seine eigenen Echokammern zurückzuziehen, aber etwas in den Raum stellen, was man gemeinsam betrachtet, was man gemeinsam erörtert, was man gemeinsam fühlt, wenn du so willst. Das daran glaube ich. Ich glaube, den anderen anzuschreien, ist schwierig. Und da, ich finde, Last Generation, würden die diese Aktion nicht machen, würden wir nicht drüber reden.
Stimmt.
Also ich finde das ja super. Auf der anderen Seite, auf der einen Seite verstehe ich diese Verzweiflung und finde es toll, mit welcher Radikalität die sagen, Leute, es ist 1:58, wenn wir Glück haben. Es ist wahrscheinlich schon 12:01. Wacht auf, es geht so nicht weiter. Diese Dringlichkeit der Botschaft unterschreibe ich 100%. Auf der anderen Seite liegt da natürlich eine Gefahr drin, dass der Typ, der zu spät zur Arbeit kommt, zu seiner Baustelle in sein Büro oder was weiß ich, dass der so einen Hals hat, dass er noch mehr Hass in die Welt bringt und die Leute ihn für immer verloren haben, weil er jetzt sauer auf sie ist. Also sozusagen, er wurde ja nicht an die Hand genommen. Insofern finde ich das ganz schwierig, aber den Impuls erstmal super.
Also bräuchten wir eventuell einfach, in Anführungszeichen, mehr und andere Botschafter der Marke Natur, die es auf eine weniger radikale Art und Weise positiv propagieren. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal lustigerweise, weil wir drin sitzen, die Bahn, die ihr Nachhaltigkeitsprogramm Starke Schiene fährt, um sich hier und dort zu beteiligen oder als Vorreiter voranzuschreiten, deutlich positiver und weniger aggressiv als jetzt die Last Generation zum Beispiel.
Ja und nein. Ich meine, du hattest Martin Luther King und du hattest Malcolm X. Mhm. Malcolm X wäre jetzt vielleicht nicht mein Freund geworden, weil ich weiß bin und er da keinen Bock drauf hatte. Aber der hat ein bisschen so auf den Tisch gehauen, dass es auch gewackelt hat. Mhm. Also ich glaube manchmal, oder wie jetzt die ganze Diversity, Cancel Culture, Wokeness-Bewegung nervt teilweise kolossal. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen manchmal die Impulse so krass sein, damit die in der Gesellschaft landen. Insofern, glaube ich, brauchen wir beides. Auch wenn es manchmal sehr, sehr anstrengend ist.
Du bist ja trotzdem schon viel gereist in deinem Leben. Mhm. Wenn du nur einen Ort hättest haben können, den du bereist hast in deinem ganzen Leben, welcher wäre das gewesen? Und wie wärst du hingekommen? Mit deinem Knowledge von heute.
Also, ich finde das so... Was ist dein Lieblingslied? Ich scheitere. Was ist dein Lieblingsfilm? Ich scheitere. Was ist dein Lieblingsort? Ich scheitere.
Na, oft ist es ja ein
Genre.
Ich
brauche drei.
Okay, weißt du was?
Ja.
Ich gebe dir zwei.
Okay, super. Dann würde ich nehmen Nepal und Patagonien.
Ah.
Ja. Patagonien, sehr, sehr schwer.
Ja.
Ohne Flugzeug, sehr, sehr schwer. Wir reden von einer Atlantik-Überschiffung.
Ich finde, du bist so ein Heißluftballon-Typ.
Richtig,
ich wirklich.
Richtig geil fürs Klima.
Könnte ich mir vorstellen.
Das habe ich auch schon gemacht. Habe ich auch schon gemacht.
Richtig gut fürs Klima, ja.
Richtig gut fürs Klima. Es ist ein absoluter Horror, aber es war eine Sternstunde. Ich bin mal mit dem Heißluftballon über der Masai Mara, eine Wildnis in Kenia, 5 Uhr morgens rübergeschwebt.
Wow.
Als die Tiere unter mir langsam erwacht sind und die Löwenrudel unter dir gesehen und Zebras sind weggaloppiert. Geparden haben auf Felsen gesessen. Aber ich schweife ab. Ja, wir waren bei...
Patagonien und Nepal.
Genau.
Warum?
Patagonien. Dann müsstest du die ganze Panamericana runterfahren.
Aha.
Zugnetz, weiß ich gar nicht. Ja, müsste wahrscheinlich auch gehen. Aber ich meine, da kannst du einen Roman schreiben. Da reden wir wahrscheinlich von 4 Wochen reines Unterwegssein.
Und was macht Nepal aus für dich?
Ich liebe die Berge.
Aha. Wanderst du?
Ja, ich liebe Bergwandern. Das ist mein Liebstes. Und ja, da oben im Himalaya unterwegs zu sein. Ich glaube, ich war 4-mal in Nepal, 3-mal in Indien. Ich mag die Ecke da sehr gerne. Spirituell ist da eine tolle Energie, weil jeder an was glaubt und jeder verbunden ist und läufst dann irgendwie mit deiner Gore-Tex-Jacke einen 4 oder 5000er hoch und dann kommt dir irgendein Dude barfuß entgegen, der in seiner Höhle meditiert hat, mit einem orangenen Shirt um die Lenden und verrückten Haaren, aber mit einem Leuchten in den Augen. Das ist schon sehr, sehr special, der Himalaya.
Ich frage mich gerade, ob du im richtigen Land lebst.
Frage ich mich regelmäßig. Ich kenne halt wirklich tolle Leute. Und da bin ich gerne, aber letztendlich ist mir Berlin viel zu flach. Berlin ist mir viel zu laut. Und dann war Berlin gestern Abend, die Augen, in die ich geschaut habe, sehr, sehr schön.
Ich habe
wie alles, sowohl als auch.
Ich habe am Wochenende, wir sprechen ja gerade zur Zeit der Berlinale.
Ja.
Ist sie noch? Ist sie gerade vorbei?
Ja, die ist noch.
Und ich bin in irgendein Instagram Rabbit Hole reingefallen und bin beim Berliner Medienboard gelandet.
Ja. Yeah.
Und hab mich da so durchgesäppt.
Da war doch eine grüne Aktion
in den
gemacht.
Reels. Und da gab's so ein Reel, da haben irgendwelche, hat irgendeine große Gruppe vor so einer Sponsoring-Wand ein Transparent hochgehalten und ich hörte, aus dem Off hörtest du dauernd nur, kann man das lesen? Kann man das lesen? Und ich dachte so, wer brüllt denn da so? Und die Kamera schwenkte weiter und derjenige, der fragte, kann man das hier lesen? Diese Message für die Natur, für die Welt. Das warst du. Und das war der Moment für mich, wo ich dachte, der meint es wirklich ernst.
Ja.
Weil du warst nicht zu sehen, du warst wirklich nicht zu sehen, aber dir war wichtig, diese Message zu transportieren, das hat mich beeindruckt, muss ich sagen.
Freut mich, dass du das wahrnimmst.
Sonst hätte ich den Podcast abgesagt.
Ja, ich meine, wenn du sowas machst, dann sollst du was bringen. Und das war eine Aktion für grünes Drehen. Jeder Film ist eine mordsmäßige Sauerei. Egal, was er erzählt, egal, ob es fürs Fernsehen, Netflix oder als Kinoformat, es ist... Leute fahren die ganze Zeit von A nach B, riesige Lastwagen, Dieselgeneratoren kreieren Strom, wenn du in einer
in der Walachei drehst, Leute fliegen teilweise aus anderen Ländern dahin. Catering hat oft Wegwerf, One-Way, Geschirr und so weiter. Also es ist ein mordsmäßiger Plastik- und Emissionswahnsinn. Und da ist in den letzten Jahren viel passiert, aber noch nicht genug. Ich finde, das ist so ein bisschen wie mit der Tierhaltung. Du redest ja von traditioneller Tierhaltung bei Massentierhaltung. Also das ist das. Es gibt ja Bio und das Normale. Und das, es ist für mich eine komplett verkehrte Welt. Also dass diese Massentierhaltung das Normale ist, Tiere einzusperren, die kein Sonnenlicht sehen, aufeinander hockend, voll mit Antibiotika, die sich selber die Schwänze abbeißen, weil sie komplett durchdrehen und nicht genug Platz haben. Dass das konventionelle Tierhaltung sein soll, das finde ich Irrsinn. Und genauso ist es ja beim Drehen. Das eigentlich müsste dafür, dass wir alle alles wissen, was wir wissen müssten, um den Zustand der Welt, ist ja klar, was das Normale sein müsste. Es ist irre, dass das Normale immer noch grün, wir sind eine grüne Produktion, genannt wird und das andere ist das Normale. Also das ist auch ein bisschen verkehrte Welt. Und darauf hat er halt aufmerksam gemacht.
Da begegnet man bestimmt in deiner Branche einer gehörigen Portion, wie sage ich das am besten, einer gehörigen Portion Opportunismus, oder?
Inwiefern redest du jetzt
dass du vielleicht viele Leute hast, gerade in der Filmbranche, die nur so tun, als würden sie einer grünen Produktion sehr viel Aufmerksamkeit und auch Willen entgegenbringen und am Ende wollen sie aber nur drehen, das Drehens willen. Weil es ist ja schon eine verhältnismäßig eitle Branche, lustigerweise, man wird ja gesehen.
Ja, aber auch eine Branche mit ziemlich vielen Leuten, die ganz gut reflektiert sind.
Die Jungen oder auch die gestandenen alten?
Sowohl als auch. Mhm. Aber natürlich ist jeder Film auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und es ist wie beim Biofleisch. Das kostet halt was. Das musst du dir leisten können. Mhm. Und da trennt sich dann manchmal die Spreu vom Weizen. Da musst du es dann wirklich wollen. Und ich finde es toll, wenn die Leute es wirklich wollen. Weil sie die Zeichen der Zeit erkennen.
Hat so ein Buch unter Bäumen das Zeug für ein Drehbuch? Ist sowas filmisch an Mann und Frau zu bringen? Benno zeigt gerade auf Bäume, an denen wir vorbeifahren.
Nee, Rehe.
Ach, Rehe. Entschuldigung, es war so schnell.
Rehe und Rehe. Bäume.
Okay, dann.
Ich glaube, einzelne Episoden, was ich ja versucht habe, ist, also ich rede einerseits von wie geht das Leben? Also ich möchte meine Fragen teilen, weil ich glaube, dass die uns alle verbinden. Und ich glaube, Verbindung brauchen wir mehr denn je zur Natur, zu uns in irgendwie anspruchsvollen Zeiten. Tolles Landhaus.
Landgut. Oh ja. Gut. Es ist sowieso eine schöne Lichtstimmung auch, finde ich. Ich finde, es ist das perfekte Bahnwetter.
Ja, also ein bisschen diesig, Franken. Ne?
Genau, man hat so das Gefühl, es ist ein bisschen vernebelt. Mhm. Und man fragt sich immer wieder, sind das die Leute, die hier, also was sind das für Leute, die hier leben, ne?
Ja, genau, was machen die?
Was machen die?
Das frage ich mich regelmäßig in kleineren Ortschaften, wo die Landwirtschaft auch nicht so evident das ist, was Menschen tun.
Das könnte dein neues Zuhause hier sein, Benno.
Es könnte sein. Es wäre mir zu flach. Wieder, guck mal, schön, die Rehe. Natürlich auch Geschichten von meinen Reisen, wo ich das Leben feiere und absurde Situationen oder besonders schöne Situationen erzähle. Diese 300 Seiten haben sich da ziemlich schnell geschrieben dafür, dass ich überhaupt nicht wusste, ob ich ein Buch in mir habe. Aber die sind natürlich nur partiell, also dann wären das einzelne Kurzgeschichten.
Wir biegen so ganz langsam auf die Zielgerade dieser Strecke, dieser Fahrt mit dir ein.
Wie lange reden wir denn eigentlich schon?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin
so richtig warm geplaudert.
Ich habe dir das ja gleich gesagt. 60 Minuten hört sich zwar immer so viel an, aber das ist...
Is it a nothing?
Ja, vor allem, wenn das Gespräch läuft. Ich hab dir ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Ich habe überlegt, was könnte ich dir schenken. Ein
Montblanc-Kugelschreiber.
Ein Montblanc-Kugelschreiber, keine Werbung. Dein erster Film... Also wenn das so stimmt, was ich gelesen habe. Schuld war nur der Bossa Nova.
Ja, und das war meine erste Hauptrolle. Kannst du singen? Freu dich. War's der Mondschein? Nein, nein, der Bossa Nova. Oder war's der Wein? Nein, nein, der Bossa Nova.
So ging der Refrain.
Schuld war nur der Bossa
Nova. Genau, ich hätte es mir so leicht gemacht.
Der war schon daran. So, gesungen von Manuela.
Genau.
Und mein Zweitname, das E in meinem Namen steht ja für Emanuel. Oh. Deswegen habe ich gedacht, ey, ich habe dir die CD bestellt.
Ach, das wäre doch wirklich nicht notwendig.
Nee, aber ich dachte mir irgendwie, das ist lustig. eigentlich wollte ich natürlich eine Platte, das gab's nicht.
Sehr schön. Die ist es, was soll ich sagen? Ich fühle mich geehrt, gesehen, geschmeichelt.
Das nächste Schrottwichteln ist gerettet.
Genau. Das Wochenende kann kommen.
Hast du noch einen CD-Player?
Könnte ich mir
bei dir fast vorstellen.
Ja, habe ich. Aber es ist, ich habe eine richtig gute, richtig teure, richtig tolle Stereoanlage.
Mit der du Platte hörst oder
MP3? Nee, CD, soweit war ich damals schon. Und dieser Hi-Fi-Turm quasi, der auch sehr schön ist. Im High-End-Bereich sehen die meisten Sachen ja wahnsinnig spießig aus, ja, so studienratmäßig. Also bei aller Liebe zu Studienräten, aber so ein bisschen sowas Spießiges.
Ja, es gibt da noch diese, wie hieß die denn, von Braun, die Stereoanlage.
Die hatten immer einen tollen Look. Also, Braun hat immer ein fantastisches Design. Anyway, der läuft auf CD-Basis. Ich habe über 2000 CDs zu Hause. Musik war mir immer wichtig, aber ich höre die nicht mehr, weil ich natürlich auch so eine Boombox habe, so ein Bluetooth-Ding. Klar. Und die trage ich dann mit mir her und bin dann auch iTunes, Spotify und so weiter unterwegs. Und das teure Ding im Wohnzimmer verstaubt. Ich will sie aber auch nicht weggeben.
Aber du bist auch so eine, du fühlst Musik, ne? Du machst sie doch auch laut zu Hause, wenn du allein bist, mit einem Glas.
Und weißt du, Barolo willst du jetzt wieder?
Ja, oder ein Bier vielleicht?
Ja, also alleine trinke ich dann eher selten zu Hause beim Musik hören. Aber es macht wirklich einen Unterschied, ob du mit einer guten Anlage eine gute Aufnahme hörst und dann die Arie der Opernsängerin oder ob du das aus deinem kleinen Lautsprecher zauberst. Es rührt dich anders, es geht anders in die Tiefe, die Chancen sind größer, dass es dir glitzernde Augen beschert, weil da eine Träne fließen will, ja.
Ich habe zum Schluss noch einen Fragebogen von Marcel Proust, keine Angst. Ich stelle dir nicht all die Fragen, sondern ich gehe hier hoch und runter, das mache ich immer und du sagst Stopp. In den letzten beiden Episoden ist es lustigerweise immer die gleiche Frage gewesen. Vielleicht schaffst du es, Stopp zu sagen, wenn mein Finger unten ist. So. Passt. Herr Fürmann, Ihr Lieblingsvogel.
Der Eisvogel.
Ich weiß es. Ah, ich dachte was anderes.
Der Eisvogel.
Ich dachte, du hast auch irgendein Ding mit Krähen laufen, ne?
Nee, die Krähen, die finde ich so intelligent. Die werfen so Nüsse auf Zebrastreifen, damit die Autos dann rüberfahren und so die Nuss auf ist. Ich meine, was für eine intellektuelle Leistung. Ja,
gibt es ein sehr gutes Buch von Krähen und
Krähen. Ja, habe ich auch gehört.
Wollte ich dir erst schenken, war mir zu teuer.
Hätte mich mehr gefreut.
Verdammt, aber wenigstens bist du ehrlich.
Jetzt sehe ich natürlich die Frisur von Manuela und denke an das, was ich hatte.
Was du hattest.
Was ich mal hatte, ja.
Aber nochmal zurück zu deinem Lieblingsvogel.
Ja. Der Eisvogel.
Warum?
Weil der so ein schönes, weil der proportional...
Ich muss den googeln.
Ja, google ihn mal. Er hat ein ganz schönes Gefieder. Schillernd.
Eisvogel. Übrigens ganz kurz, Internet in der Bahn herausragend, weil da ist er. Der ist
Boing.
Ist das nicht der aus der Bierwerbung?
Ich weiß es nicht.
Der da zum Schluss landet?
Ist er nicht schön?
Der ist wirklich schön.
Ja. Mein Freund Abdullah hat das letztens so toll gesagt am Küchentisch. Da haben wir über den Adler geredet. Abdullah nach dem dritten Bierchen... Adler ist geil, aber Uhu ist geilste Vogel nach Adler. Uhu ist geilste Vogel nach Adler. Das kam erst aus seinem tiefsten Herzen. Seitdem ist das ein Standardspruch bei uns. Uhu ist geilste Vogel nach Adler.
Das ist ein schöner Satz. Und der schönste Wald, in dem du je warst, wo war der?
Der schönste Wald,
weißt du das noch?
Wo ich weiß, wo ich unbedingt mal hin möchte, das sind die Redwoods in Amerika, da links Oregon, an der Westküste, an der Pazifikküste. Die sind ja dann teilweise 2000 Jahre alt. Überleg mal, die waren, die haben eigentlich die gesamte Kulturgeschichte mitbezeugt. Und das muss schon proportional irre sein, weil die so groß sind, dass es nochmal eine ganz andere Dimension hat. Da möchte ich hin. Ansonsten habe ich ganz viele schöne Wälder schon durchstreift. Ich mag alles außer Monokulturen. Das finde ich so schade, dass wir dann also oft, wie gesagt, auf Fichte und Kiefer gesetzt, weil die schnell und gerade wachsen und das irgendwie dann...
Deutsch.
Gutes, ja, naja. Ich war gerade in Österreich, same thing. Mhm. Da war mir auch so öde. Da bist du in diesen schönen Bergen unterwegs, läufst durch einen reinen Fichtenwald. Da habe ich, da war Österreich kurz mal ödereich. Aber das war so fad. Das, das
auch lustig. Fad. Also, Unter Bäumen ist das dein erstes Buch, ne?
Mhm.
More to Come, vielleicht irgendwann
we'll see,
die Fortsetzung yeah. Unter Sträuchern. Mir fällt es gerade ein, wie wir hier sitzen und reden. Ich war im Oktober, war ich Pilze sammeln in Hamburg,
yeah.
In den Hamburger Bergen, was sehr lustig ist, weil Hamburg hat nicht wirklich Berge.
Aber wieso, was sind Hamburger Berge?
Wälder.
Okay.
Es war so schön. Es war wirklich so schön, wie das Licht durch die Kronen ja. gebrochen ist. Und ich suche es die ganze Zeit. Ich hatte mir noch eine Sache aufgeschrieben, wo du von der Veränderung von Bäumen gesprochen hast, aber in Bezug auf die Menschheit. Ich krieg's leider nicht mehr zusammen. Ich wünschte, ich hätte es noch gefunden, weil da hätte ich noch gerne mit dir drüber geredet.
Aber erzähl mal vom Pilze sammeln. War es dein erstes Mal?
Das war mein erstes Mal.
Ich war nämlich auch letztes Jahr zum ersten Mal Pilze sammeln.
Erstes Mal.
In der Schweiz.
Da habe ich gelernt, ich was man trinken muss
ja.
und dass sie sich verfärben und so weiter und so fort. Das habe ich von meinen drei besten Freunden, die wissen, dass ich Pilzbier liebe und haben gesagt,
Pilzbier.
Ja, und der muss aber auch mal die echten Pilze kennenlernen. Also haben wir Bier trinken und Pilze sammeln miteinander verbunden. Das war wirklich toll. Es war wirklich, wirklich, wirklich toll. Es hat richtig Bock gemacht. Danach gab es eine Pilzpasta. Offensichtlich haben wir alle überlebt. Also es hat richtig Bock gemacht.
Pfifferlinge?
Genau. Und also kann ich wirklich, ich glaube, die Kids sagen, ein Shoutout geben, öfters mal in den Wald zu gehen, oder?
Yeah. Als Schlusswort. That's my book. Das ist mein Buch. Geht in die Wälder und werdet wieder zu Menschen, hat Rousseau gesagt. Und damit ist alles gesagt.
Schön, dass du da gewesen bist.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
Hat echt gebockt. Freunde, geht in den Wald.
Geht in den Wald.
Wirklich, leckt an den Stämmen.
Do it.
Danke dir. Wow. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich habe wirklich jede einzelne Minute hier in dem Abteil genossen, mit Benno Fürmann zu sprechen. Nicht nur, weil wir die gleiche Vorliebe für schwarze Wollmützen teilen. Ich habe ihm gesagt, wo ich meine her habe. Er hat mir gesagt, wo er seine her hat. Sondern ich bin echt begeistert, wie intensiv, informativ und auch sehr, sehr lustig dieses Gespräch gewesen ist. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Euer Sebastian.